Thema nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel und ich bin stellvertretende Leiterin der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum in Münster. In unserer heutigen Folge von Rheuma nachgefragt möchten wir über die Versorgungssituation unserer Patienten mit rheumatoider Arthritis in Klinik und Niederlassung sprechen. Und wir wissen, dass im niedergelassenen Bereich, auch im stationären Bereich, es zunehmend eine Lücke geben wird, die wir irgendwie füllen müssen. Und hierfür gibt es mehrere Konzepte, die man aktuell diskutiert, unter anderem auch mehr und mehr fächerübergreifende Versorgungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel mit den medizinischen Versorgungszentren. Das verändert natürlich auch die Versorgungslandschaft für unsere Patientinnen und Patienten, bietet aber auch Möglichkeiten der ärztlichen Tätigkeit, die wir so davor nicht hatten. Das heißt, wir haben eine Situation, die eventuell mit Vor- und Nachteilen einhergeht. Und diese Verschiebung der Versorgungslandschaft werden wir heute gemeinsam diskutieren. Ganz nach dem Motto unserer Folge, Happy Patient, Happy Rheumatologe. Und es freut mich ganz arg, dass ich zwei Interviewpartnerinnen heute für uns gewinnen konnte, die beide Seiten so gesehen kennen. Einmal Frau Professor Diana Ernst und Frau Professor Dr. Alexandra Dopfer-Jablonka. Sie sind beide Fachärztinnen für Innere Medizin und Rheumatologie, haben ihre eigene Arbeitsgruppe Ernst-Jablonka an der Medizinischen Hochschule in Hannover in der Klinik für Rheumatologie und sind zudem noch in der Niederlassung selbstständig tätig. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute eure Eindrücke und Erfahrungen von beiden Seiten mit uns zu teilen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Rebecca.
Ja, hallo Rebecca. Wie schön, dass wir da sind.
Ihr seid ja wirklich einen ganz anderen Weg gegangen, als wir es kennen, entweder klassisch nur Klinik oder klassisch nur Praxis. Ihr seid beide erfolgreich mit dem, was ihr macht. Ihr seid in der Klinik tätig, in der Niederlassung selbstständig und habt auch noch Familie und Beruf, was ihr da alles mit reinpackt. Zum Zeitpunkt des Abiturs damals, hättet ihr euch vorstellen können, dass der Weg so geht?
Auch ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht, wie ich Familie mit Beruf vereinbare. Damals stand ganz klar die Ausbildung im Fokus. Aber ich denke, es kommt mehr und mehr mit der Zeit letzten Endes, wenn man dann dabei ist, dass man sich überlegt, wann ist denn nun der beste Zeitpunkt, stellt dann relativ schnell fest, dass der eigentlich nie ist und dass man einfach machen muss. Und ich denke, das ist sowas, was man auf jeden Fall den jungen Menschen mitgeben kann, dass man das, was man gerne umsetzen möchte, auch schaffen kann und dass man den Zeitpunkt zwar überlegt wählen muss, aber dass der individuell sicherlich unterschiedlich ist.
Ja, und ich glaube, was sonst auch noch wichtig ist, ist, dass es eben nicht den zwingenden einen richtigen Weg gibt, sondern es gibt immer ganz viele Wege und man kann zu jedem Zeitpunkt immer noch eine andere Abzweigung nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt immer ganz, ganz viele Möglichkeiten und wenn man manchmal an so einer Kreuzung steht, denkt man so, nein, es gibt nur diese eine, aber manchmal ist eben der andere Weg, wo alle gesagt haben, ach nee, das kannst du doch nicht machen oder ob das überhaupt geht, dann doch gar nicht so schlimm und eigentlich sind dann alle doch ganz zufrieden, wenn man den genommen hat, der eben nicht auf dem ausgetretenen Weg ist, sondern eben den schmalen Pfad einfach nimmt.
Vielen Dank, das hast du auch sehr schön bildlich dargestellt. Wir wissen ja alle, dass sich die rheumatologische Versorgung aktuell ja mehr und mehr zuspitzt. Und ihr habt euch ja bewusst beide entschieden, sowohl Klinik als auch den niedergelassenen Bereich zu bedienen. Wie wichtig ist denn die Niederlassung in Hinsicht auf die Versorgung von Patienten mit rheumatoider Arthritis?
Also ich würde sagen, dass das extrem wichtig ist mit der Niederlassung, denn gerade Patienten mit RA sind ja eigentlich darauf angewiesen, dass heute, wenn man die gut therapiert hat, es eine schnelle, gute, wohnortnahe, ordentliche Versorgung gibt, die möglichst wenig im täglichen Leben einschränkt. Und dafür sind niedergelassene Praxen einfach perfekt, weil man letztendlich seinen Rheumatologen hat, den man über ganz, ganz viele Jahre begleiten kann, der einen dann irgendwann auch gut kennt, wo man einfach kurz vorbeigehen kann, letztendlich gucken lassen kann, ob alles in Ordnung ist. Ordnung ist und mit guten Medikamenten und guter Einstellung eben einfach ein ganz normales Leben führen kann. Und dafür ist, glaube ich, die Niederlassung einfach wahnsinnig gut geeignet, im Gegensatz zu einer Uniklinik, wo alles einfach viel komplexer, viel schwieriger ist. Bei bestimmten schwierigen Fällen sicherlich total wichtig, aber für so den ganz normalen Patienten, der gut eingestellt ist, dem es gut geht und der eigentlich nur ein normales Leben führen will, dafür ist die Niederlassung einfach am allerbesten geeignet.
Ihr habt ja dieses Konstrukt, dass ihr beide Seiten kennt, beziehungsweise auch in beiden Seiten tätig seid. Welche Vorteile bringt das denn dem Patienten, dass ihr so gesehen sowohl in der Klinik eine Betreuung bieten könntet, als auch in der Niederlassung?
Man hat sicherlich den guten Vorteil der absoluten engen Vernetzung und dass man die Struktur extrem gut kennt. Man kennt im Prinzip sowohl die ganzen Ärzte der Niederlassung als auch wer gerade auf Station arbeitet. Das heißt, für komplexe Fälle hat man die schnelle Möglichkeit der Rücksprache. Das haben natürlich andere Niederlassungen, andere Kollegen auch. Das muss man ganz klar sagen. Das funktioniert regional sicherlich sehr gut. Aber man kann dem Patienten einfach noch ein kleines bisschen schneller diesen Vorteil mit anbieten. Und ich finde auch, dass man genau kennt und weiß, welche Studien gerade an den Studienzentren in der Uni laufen. Das heißt, man hat da auch noch mal schneller die Möglichkeit, Patienten zum Vorstellen zu bringen und hat eben auch dort die Möglichkeit, wissenschaftlich effektiver zu arbeiten. Also sehr viele meiner Kontrollgruppen kommen zum Beispiel aus der Praxis, weil ich die ja in der Uni gar nicht sehe.
Ja. Da hast du vollkommen recht, so dass man die weniger komplexen Patienten gut als Kontrollgruppe nutzen kann. Die Thematik heute fokussiert sich ja auf die rheumatoide Arthritis und alles, was damit zusammenhängt. Wie viele Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis seht ihr denn in der Niederlassung und wie viele davon in der Klinik?
Also ich würde sagen, so ungefähr 20% von meinen Patienten haben eine klassische rheumatoide Arthritis. Das ist eigentlich ehrlich gesagt weniger, als ich vorher so gedacht hätte. Also es gibt auch erstaunlich viele Patienten auch in der Niederlassung, die mittlerweile einfach andere Sachen haben. Wenn ich an meine älteren Kollegen denke, dann gibt es da, glaube ich, noch mehr RA-Patienten. Mittlerweile ist man aber auch einfach mit der Diagnostik schon ein bisschen weiter und manchmal eben auch einfach heutzutage großzügiger, was, wo man früher vielleicht gesagt hätte, okay, da können wir sowieso nicht so viel machen bei bestimmten Kollagenosen, die kontrollieren wir nur seltener oder so. Da gab es sowieso noch nicht so viele Therapien, die auch doch durchaus enger rheumatologischer zu führen und nicht wieder zurück zum Hausarzt zu verweisen.
Ist sicherlich richtig. Also ich denke, bei uns kommt das ähnlich hin, dass es ungefähr ein Viertel der Patienten ist, zum Teil 30%. Aber das kommt auch darauf an, wie man seinen eigenen Schwerpunkt legt. Also ich sehe zum Beispiel auch mehr Kollagenosen als meine Kollegen in der Niederlassung.
Jetzt haben wir ja auch eine Veränderung der Versorgungslandschaft auch hinsichtlich medizinischer Versorgungszentren, also diese sogenannten MVZs. Welche Veränderungen nehmt ihr denn wahr und welche Vor- und Nachteile seht ihr in der Entwicklung des ambulanten Sektors?
Also ich glaube, dass MVZs zumindest hier in Hannover in der Rheumatologie spielen die noch keine Rolle. Aber natürlich größere rheumatologische Praxen, die man ja auch, im Grunde sind MVZs ja auch häufig schon einfach eine größere Zusammenschluss, da wo man eben mit mehreren Kollegen zusammenarbeiten kann. Und ich glaube schon, dass das ist, was eben auch jüngere Kollegen gerne möchten. Dass man allein als Einzelkämpfer in seiner Einzelpraxis sitzt, maximal Kontakt mit seinen MFAs hat und ansonsten nur bei einer Fortbildung gelegentlich meinen Kollegen sieht. Ich glaube, dass das nicht mehr die Zukunft ist. Und das können ja gerade MVZs oder auch größere Gemeinschaftspraxen eben anbieten, dass man einfach viele Kollegen hat, mit denen man sich auch austauschen kann, mit denen man auch schwierige Fälle mal besprechen kann. Denn auch die Rheumatologie wird ja immer komplexer. Und da hilft es ja schon auch, dass man eben einfach mal den kurzen Dienstweg und mal was fragen kann, wie würdest du das denn machen? Ich glaube, das ist der größte Vorteil, den aktuell in der Rheumatologie eben MVZs oder eben größere Praxen einfach bieten können.
Wichtig ist es dabei wahrscheinlich aber auch zu unterscheiden, ob es medizinisch inhabergeführte MVZs sind oder ob das jetzt wirklich investorengeführte MVZs sind. Ich denke, darüber muss man auch sprechen, dass das eine gewisse Gefahr für das Gesundheitssystem birgt, wenn wirtschaftliche Interessen da die absolute Priorität haben. Da finde ich, muss auch von der Politik darauf geachtet werden, dass das tatsächlich in ärztlicher Hand bleibt. Und das wird sicherlich in Zukunft eine Herausforderung werden.
Das ist ein guter Punkt, den du da nochmal hervorhebst, Diana. Schließlich geht es ja darum, dass wir unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen. Und das ein oder andere Setting ist, glaube ich, so wie du es schon richtig sagst, besser dafür geeignet als das andere. Welche Behandlungsoptionen bieten sich denn in der Niederlassung bzw. in der Klinik? Gibt es spezielle Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis, die ihr vordergründig beispielsweise in der Hochschulambulanz angebunden habt und andere, die ihr dann ausschließlich in eurer Praxis seht?
Bei der rheumatoiden Arthritis ist es, glaube ich, sehr selten, dass es da Patienten gibt, die nur entweder in der Hochschule oder in der Praxis behandelt werden können. Es gibt bestimmte Infusionstherapien, die die meisten Praxen nicht anbieten, weil sie einfach sehr, sehr lange Laufzeiten haben und man die Infrastruktur dafür braucht. Aber auch da ist es so, dass man die sonst in der Praxis behandelt und sieht und eben für bestimmte Leistungen wie Infusionen dann in die Hochschule schickt. Ich glaube, gerade bei der rheumatoiden Arthritis kann man mittlerweile eigentlich fast alle Patienten in der Praxis behandeln. Im Off-Label-Bereich, was wir da jetzt nur noch sehr selten haben, ist das vielleicht schon ein Unterschied. Da hat die Hochschule immer einen Vorteil, dass sie auch leichter Off-Label-Therapien verordnen kann. Aber sonst gibt es, glaube ich, gerade bei der rheumatoiden Arthritis wenig Patienten, die noch wirklich in einer Hochschule behandelt werden müssen.
Und kooperiert ihr da auch noch mit anderen Kliniken, beispielsweise Kliniken, die multimodale Komplextherapien anbieten?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich schicke sehr gerne zum Beispiel auch nach Sendenhorst. Die haben auch nochmal einen anderen Blickwinkel sozusagen darauf, da sie doch zum Beispiel viel mehr Gelenke auch praktisch Glukokortikoid-Injektionen durchführen, multimodale Konzepte mitführen. Also das heißt, man hat auch mit den überregionalen Reha-Kliniken durchaus vielleicht jetzt keine festen Kooperationen, aber durchaus eine sehr gute Zusammenarbeit.
Das heißt, dadurch, dass ihr alle Facetten mit einfließen lässt, ist eigentlich die rheumatoide Arthritis sehr gut mit eurem Konzept versorgt, so wie ich das raushöre.
Ich denke, dass wir da alle Facetten tatsächlich bedienen können. Also sagen wir es mal so, ich hatte zumindest bislang noch nicht den Fall, dass ich mit einer rheumatoiden Arthritis so gar nicht wusste, wo es lang gehen soll.
Sehr gut. Ihr macht ja parallel dazu ja auch noch Wissenschaft. Also ihr seid Professorinnen beide, auch an der Medizinischen Hochschule in Hannover und habt ja auch direkt Einblicke in die Wissenschaft beziehungsweise universitäre Strukturen. Leider ist es ja so, dass wir bundesweit nur an 10 der 36 universitären Standorte einen Lehrstuhl für Rheumatologie haben. Das heißt viel zu wenig eigentlich für das, was wir benötigen und auch für die Präsenz, die die Rheumatologie benötigt. Ihr habt eure eigene Arbeitsgruppe ja aufgebaut über die Jahre. Welche Herausforderungen hatten sich denn da über die Zeit gezeigt und wie macht ihr das jetzt in der Kombination zur Niederlassung?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, sich die Freiräume zu schaffen, die Zeit für wissenschaftliche Arbeit zu haben. Das heißt, man muss erstmal in der Lage sein, Drittmittel einzuwerben, Doktoranden zu akquirieren, um dann letzten Endes seine Konzepte und seine Vorstellungen auch umsetzen zu können. Und man braucht die Partner, also das heißt, man braucht sowohl den Chef an der Uniklinik, der das unterstützt, als auch die Partner in der Praxis, die das mittragen, weil man ist halt einfach nicht jeden Tag vor Ort, das muss man ganz klar sagen.
Genau, aber ich glaube, dass es schon sehr große Vorteile hat, auch diese Verknüpfung. Und das versuchen wir jetzt eigentlich bestmöglich zu nutzen, dass man eben auch sagt, ja, Unikliniken haben eben auch ein ganz bestimmtes Patientenklientel, womit man eben die Versorgungsrealität auch eigentlich gar nicht abbildet. Und die meisten Studien, die wir sehen, kommen eben aus Unikliniken und bilden aber die normale Versorgungslandschaft, die es so in Deutschland gibt, überhaupt nicht ab. Und das ist ein riesiger Vorteil, wenn man gleichzeitig in der Praxis ist. Und den versuchen wir jetzt auch mehr zu nutzen und mehr das zu verknüpfen, um einfach auch Patienten und die Versorgungsrealität in der Praxis zu sehen, zu schauen, welche Gruppen sind denn da, was für Projekte sind aber auch umsetzbar. Das sind natürlich andere Projekte, als so in einer Uniklinik gehen und die müssen eben in die Versorgung reinpassen. Aber dann ist es schon ein riesiger Vorteil, auch einfach, weil man vielleicht 10-mal so viele Patienten sieht, wie zum Beispiel an einer Uniklinikambulanz und viel mehr Patienten eben mit normalen rheumatischen Erkrankungen, die auch einen normalen Verlauf haben und nicht nur die sehr schwierigen, komplexen Fälle, sondern eben einfach ganz normale Patienten, die man sonst so jeden Tag auch sieht.
Und die für die Wissenschaft eben auch sehr wichtig sind, ne? Muss man ja ganz klar sagen.
Ja, also da habt ihr einen wichtigen Punkt schon hervorgehoben, sogenannte Real-World-Daten. Wir wissen ja, dass wir in den Spezialzentren nicht in der Regel die therapienaiven Patienten haben, die man sehr gut eingestellt bekommt nach der Erstdiagnose, sondern komplexe mit Organbefall, sodass man in den Studien Schwierigkeiten hat, das richtige Patientengut dann ja zu rekrutieren. Aber auf der anderen Seite ist es ja wiederum so, dass die Studien ja hauptsächlich von universitären Zentren bedient werden und gar nicht so sehr aus der Niederlassung mit begleitet werden. Woran könnte das denn liegen, dass klinische Studien nicht vordergründig in Praxen umgesetzt werden? Welche Hürden könnten das irgendwie erschweren?
Das ist sicherlich die Machbarkeit. Das heißt, die Freiräume, die man sich schaffen muss, wenn man 100% in der Praxis ist und darauf angewiesen ist, 5 Tage die Woche Patienten zu sehen, damit das Ganze auch wirtschaftlich ist, dann ist es schwierig, Studien umzusetzen. Das heißt, man muss erstmal die Struktur schaffen, damit das trotzdem sinnvoll und auch wirtschaftlich für so eine Praxis ist. Denn am Ende ist natürlich eine Praxis auch irgendwo ein kleines Unternehmen. Aber diese Strukturen kann man schaffen. Und dafür braucht man aber einfach so ein bisschen Zeit. Und mit der Unterstützung von den Universitäten ist das natürlich einfacher. Wenn man dort angebunden ist, dann hat man dort eine Ethik. Dann kann man dort auch die Strukturen nutzen für Verträge, wenn die ausgehandelt werden müssen. Und das ist natürlich schon was, was in der Praxis schwieriger umzusetzen ist. Das muss man ganz klar sagen. Diese Struktur muss man sich selbst schaffen. Und dann findet man auch Möglichkeiten. Also die gibt es.
Und das, was, glaube ich, eben auch noch eine Sache ist, man braucht einfach auch die freie Zeit und den freien Raum, um darüber überhaupt nachzudenken. Denn jeder von uns weiß, so wie man in der Klinik ist oder auch in der Praxis, es gibt einfach so viele Patienten, die einen quasi hineinziehen in die tägliche Arbeit. Und da ist es gar nicht so einfach, dann eben noch den Kopf wieder frei zu haben, zu sagen, oh ja, wir fangen irgendwas Neues an, wir machen eben die Studien, sondern da ist man sehr schnell versucht, einfach nur die Patienten, die man hat, eben abzuarbeiten, unendlich viele Neupatienten zu betreuen. Da ist es meistens am einfachsten, wenn man einfach das so weitermacht, wie das immer war. Aber das ist ja nicht unbedingt die beste Variante.
Die Ausbildung der Rheumatologinnen und Rheumatologen findet ja hauptsächlich stationär statt. Dennoch entscheiden sich ja viele im Anschluss für die Niederlassung oder für eine Anstellung in der Niederlassung. Wie könnte man das eigentlich besser konzipieren, dass auch der rheumatologische Nachwuchs so gesehen besser vorbereitet ist für die Tätigkeit im ambulanten Sektor?
Ich denke, da gibt es ja bereits schon Überlegungen von Rotationsmodellen, wo die Praxis und die Arbeit in der Praxis in die Weiterbildungszeit mit einbezogen wird. Es gibt einzelne Bundesländer, wo die stationäre Ausbildungszeit bereits verkürzt ist, weil es sonst tatsächlich auch zu Versorgungsengpässen kommt. Denn man darf nicht vergessen, so groß sind die rheumatologischen Abteilungen in vielen Supramaximalversorgerkrankenhäuser nicht. Also das heißt, auch dort ist die Anzahl der Weiterbildungsassistenten, die stationär arbeiten können, sowieso sehr häufig beschränkt. Also sodass diese stationäre Ausbildungszeit oft ein Nadelöhr darstellt. Und ich denke, gerade in Bezug auf, dass wir mehr Rheumatologen und Rheumatologinnen brauchen, ist es ganz wichtig, da auch die Praxen mit einzubeziehen. Aber da sind erste Modelle tatsächlich im Umlauf. Und es gibt auch Praxen, die wirklich sehr schöne, auch schon 24 Monats Weiterbildungsstrukturen aufgebaut haben.
Und ich glaube, da gibt's noch eine Herausforderung, wo wir auch uns aktuell ganz viele Rheumatologinnen vor allen Dingen nehmen. Denn einfach durch diese Auflagen, die es noch gibt in der inneren Medizin, dass man eben zwingend Intensivstationen mitgemacht haben muss, obwohl die Rheumatologie ja einfach sehr, sehr ambulant ist. Und für ganz viele Frauen mit kleinen Kindern bleibt nur die Allgemeinmedizin, weil alle anderen internistischen Fächer immer zwingend diese Intensivstationen fordern, die dann einfach Schichtdienste, Nachtdienste haben und eine Frau, am besten alleinerziehend mit kleinen Kindern, niemals Rheumatologin werden kann. Und das in der heutigen Zeit so noch weiter durchzusetzen, ich glaube, da muss man schon mal überlegen, ob es da nicht auch vielleicht flexiblere Modelle gibt. Denn das sehen wir jetzt immer mehr. Frauen, die das gerne möchten, die möchten gerne Rheumatologin werden, aber werden es nie werden. Oder vielleicht, wenn sie 50 sind und die Kinder mal groß. Und das ist ja schade.
Da habt ihr vollkommen recht und auch im Punkt, den ihr eben genannt habt, Rotationskonzepte. Ich weiß, dass ihr beide beim Berufsverband auch aktiv seid und dass ihr da auch gemeinsam Konzepte erstellt. Könnt ihr vielleicht noch ein paar Punkte dazu sagen?
Na gut, da ist man ja relativ stark dabei, auch praktisch Werbung für die Rheumatologie zu machen, wirklich früh in der Weiterbildung die Studenten zu erreichen, dass sie überhaupt in Erwägung ziehen, Rheumatologin zu werden. Das heißt, es laufen verschiedene Propagandamodelle, wenn man es so nennen möchte, dass man geht an die Social Media ran, man versucht auch mit den jungen Rheumatologen, die sich ja in der DGH schon sehr gut organisiert haben, früh Kontakte zu knüpfen, um auch die Praxisarbeit viel schneller in die Köpfe der Studenten und auch der jungen Weiterbildungsassistenten zu bringen. Und ich glaube, das sind alles Ansätze, die sehr wichtig sind, um auch die Attraktivität unseres Fachs darzustellen. Denn die Rheumatologie ist, finde ich, eigentlich das perfekte internistische Fach. Und das haben aber viele, gerade wenn die Universität dann nicht ihre eigene Sektion, ihre eigene Klinik für hat, wenn das sozusagen nicht eigenständig ist, geht die Rheumatologie oft in der studentischen Ausbildung komplett unter. Das heißt, wir müssen viel früher greifen und da muss auch der BDRH jetzt umdenken. Er ist sozusagen nicht mehr nur für die Niederlassung zuständig, sondern er baut jetzt einen sehr, sehr großen Fokus auf den Nachwuchs und ja im Prinzip auf die Versorgungsverbesserung, denn dort werden die Engpässe kommen und das trifft dann am Ende wieder alle.
Ja, klasse. Ich würde gerne nur ganz kurz noch darauf verweisen, dass wir unten in den Shownotes auch die Angebote des BDRH verlinken, falls Zuhörerinnen oder Zuhörer sich da weitere Infos einholen möchten.
Vielleicht kann ich noch was ergänzen. Das habe ich gerade vergessen, Rebecca. Der BDRH macht ja wirklich relativ mehr. Es gibt Formulaturprogramme, die werden auch inzwischen relativ gut vergütet für die Studenten. Die bekommen 450 Euro dafür. Es gibt Hospitationsmöglichkeiten, also auch wer erwähnt, in eine Praxis zu gehen, kann sich Hilfe holen, sehr, sehr gute Beratungskonzepte, sowohl für den Aufbau von Labor. Also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert und jeder, der auch nur mal einen Hauch darüber nachgedacht hat, in die Praxis zu gehen, da lohnt es sich eigentlich schon, sich da noch Hilfe und Unterstützung zu holen.
Da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen, weil eigentlich, wenn man ja eine Praxis gründet oder selbst in eine Gemeinschaft in der Praxis geht, wird ja von einem erwartet, dass man auch diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte vor Augen hat. Wir sind ja aber Medizinerinnen und Mediziner und ich persönlich tue mich da ganz schwer, mich in die Thematik Wirtschaftlichkeit reinzufuchsen. Und deswegen finde ich es ganz klasse, dass du auch nochmal hervorgehoben hast, dass die BDRH ein ganzheitliches Konzept entwickelt hat. Ihr hattet noch einen Punkt zu Beginn angesprochen und zwar, Alexandra, du hattest es auch nochmal erwähnt gehabt, dieser Begriff Work-Life-Balance, also ist ja oft auch so ein bisschen negativ angehaucht, als würde man nicht arbeiten wollen, aber darum geht's ja gar nicht, sondern wir wollen ja Konzepte entwickeln, um auch wirklich qualifizierten Frauen mit Kindern oder Familien mit Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre Qualifikationen und Kompetenzen im Gesundheitssystem einzubringen, wenn wir schon da einen Mangel haben. Inwieweit hat das für euch eine Rolle gespielt, euch für das Konstrukt Klinik und Niederlassung zu entscheiden?
Ja, auf jeden Fall auch. Also ich finde, die Rheumatologie ist eigentlich das perfekte Fach, auch um eben Familie und Arbeiten zu verbinden, weil wir eben ja doch seltener Notfälle haben. Die meisten Patienten können notfalls auch noch mal bis zum nächsten Tag warten oder notfalls auch noch mal eine Woche, bis wir darauf reagieren, auf Dinge. Und es sind planbare Arbeitszeiten, wenig Notfälle. Das ist eigentlich schon eine perfekte Variante. In der Klinik kommen natürlich immer Dienste und sowas mit dazu. Aber in der Praxis ist das wunderbar auch zu organisieren, auch weil man eben frei ist, das selber für einen zu entscheiden. Man darf eben auch entscheiden, zu welchen Zeiten man arbeiten kann und möchte. Man arbeitet ja vielleicht insgesamt gar nicht weniger oder so, aber manchmal hat ja eben die Kita erst so geöffnet, dass man eben immer erst um 8.10 Uhr da sein kann und nicht schon um 8 Uhr wie in der Klinik. Und diese 10 Minuten können einfach eine unglaubliche Erleichterung sein, wenn man die sich schaffen kann. Und das ist schon eine ganz tolle Sache, dass man, was man eben auch speziell, glaube ich, für Rheumatologen einfach sagt, kann, dass wir da ein wundervolles Fach haben, was ganz toll in die aktuelle Zeit passt und eben auch Frauen ermöglicht, erfolgreich zu sein in der Rheumatologie. Das wüsste ich jetzt nicht, wo es ein noch besseres Fach, was noch schöner dafür geeignet ist, gibt als die Rheumatologie. Gut, wir mögen natürlich Rheumatologie auch sowieso gerne, aber dass wir alles machen können eigentlich auch, eben auch wenn man nicht den ganzen Tag da ist. Bei uns gibt es eben wenig, wo man Intensivstationen nachts notfallmäßig was machen muss, sondern man hat das komplette Spektrum und muss sich nicht einschränken, weil man eben die Riesen-OP nicht mehr machen kann, sondern man kann als Rheumatologin auch in Teilzeit alles machen, was die Rheumatologie bietet. Und ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes und was Tolles.
Gibt es denn für bestimmte Settings mehr Argumente, die für die Niederlassung sprechen und für andere Settings mehr Argumente, die für die Klinik sprechen, wo ihr dann beispielsweise eine Person, die gerade so in der Entscheidungsphase ist, mehr zu dem einen oder anderen Weg raten würdet?
Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Kliniker gibt, für die Niederlassung nichts ist. Also man muss schon sehr viele Patienten sehen in der Niederlassung und hat sozusagen einen viel höheren Durchlauf. Jemand, der sich sehr gerne ausgiebig mit sehr komplexen Fällen beschäftigt und gleichzeitig sozusagen forschen will, da würde ich sagen, für den das wirklich so ein absoluter Schwerpunkt ist. Der mag in der Klinik dann auch wirklich besser aufgehoben sein, wer es flexibler mag. Ich muss sagen, Es gibt ja jetzt durchaus Modelle, dass man beides machen kann. Also ich kenne einige Rheumatologen, die zeitgleich als Konsiliar zum Beispiel in der Klinik arbeiten, trotzdem die sehr komplexen Fälle sehen, sich an der Lehre beteiligen können und die Vorteile dann einer Praxis eben genießen können. Und man muss ja auch sagen, das macht ja oft so ein bisschen Angst oder schreckt ab, dass man eben so viele Patienten sieht. Auch das ist was, das man sich vielleicht angucken sollte, wenn man sozusagen an diesem Schritt ist oder zu den Klinikern gehört, die erstmal sagen, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, denn man gewöhnt sich daran und es ist auch schön, wenn man so viele Patienten begleiten kann. Aber ja, es ist nicht unbedingt was für jeden, aber ich glaube, am Ende werden sich deutlich mehr dafür entscheiden können oder auch Alternativmodelle suchen. Also ich muss sagen, ich gehöre ja auch zu denen, die sich nicht vorstellen können, 5 Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr an 3 Tagen und eben dann 2 kurze Tage, so wie man das ja häufig in der Praxis findet, durchgehend im 15-Minuten-Takt Patienten zu sehen. Das heißt, man muss sich so seine Nischen suchen und das ist aber das Schöne, das kann man eben in der Niederlassung sehr gut vereinbaren. Und ich glaube, die Modelle, wie wir sie jetzt haben, dass man zeitgleich auch noch in der Klinik einer Tätigkeit nachgeht, das hat durchaus Zukunftscharakter und das ist auch was, was das Fach und den Alltag dann einfach ein bisschen abwechslungsreicher macht.
Was man so manchmal hört, ist auch die Angst, dass man, wenn man jetzt in die Selbstständigkeit geht, in der Niederlassung, dass man dann darauf angewiesen ist, salopp gesagt, Zahlen zu schrubben. Das heißt, Akkordarbeit zu leisten, damit man die Fälle zusammenkriegt und auch entsprechend dann wirtschaftlich arbeitet. Könnt ihr diese Angst bestätigen oder nehmen?
Dass jetzt man im 2-Minuten-Takt Patienten schrubbt, das ist, glaube ich, selten. Als Rheumatologe kann man schon gut arbeiten. Die Patienten, die man sonst in der Klinik sieht, sind auch einfach komplexer. Wenn man Patienten über längere Zeit gut kennt und die einen kennen, dann ist so, ich glaube, es ist üblich bei Rheumatologen zum Beispiel so einen 1/4-Stunden-Takt für Patienten zu haben. Das ist gut machbar. Da hat man jetzt noch nicht das Gefühl, dass man den ganzen Tag gehetzt durch die Gegend rennt und seinem Patienten überhaupt nicht mehr gerecht wird, sondern viele Patienten sagen ja auch, wenn sie zum Rheumatologen kommen, sie sind der Erste, mit dem ich mich mal in Ruhe unterhalten konnte oder so. Ich glaube, man hat schon auch die Möglichkeit, noch mal ein gutes Wort mit dem Patienten zu wechseln und manchmal sind die ja dann auch einfach, geht es ja auch mehr darum, dann zu erfahren, wie es denn eigentlich mit den Kindern waren oder so, wenn alles gut eingestellt ist. Das ist schon in Ordnung. Da hat man noch ein bisschen Kapazitäten auch für den Hund und den letzten Urlaub.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie mehr zu dem Thema Möglichkeiten der Praxisgründung, auch finanzielle und unternehmerische Aspekte wissen möchten, dann bietet die BDRH da eine sehr schöne Checkliste, die auch in den Shownotes verlinkt sind. Schauen Sie sich das einfach an. Das ist sicherlich eine sehr gute Hilfestellung. Die rheumatologische Versorgung spitzt sich ja jetzt unabhängig von der Örtlichkeit, ob es jetzt Land oder Stadt ist, ja insgesamt etwas zu. Welche Konzepte könnte man anbieten, um auch im ländlichen Gebiet die Rheumatologie besser zu fördern und präsenter zu gestalten? Habt ihr da Ideen?
Ich glaube, dass es unrealistisch ist zu erwarten, dass jetzt alle Rheumatologinnen und Rheumatologen aufs Land ziehen wollen. Sondern ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass dort bestmögliche Optionen auch zu bieten, auch mittels neuer Techniken, mittels Videosprechstunden, zum Beispiel den Patienten das eben zu erleichtern, dass man möglichst diese Wege verkürzt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein aktuelles Projekt von der EU gefördert, wo es um Blutmobil geht, dass man eben zum Beispiel Blutentnahmen für Rheumapatienten auch bei sich zu Hause durchführen lassen kann. Das müssen wir erstmal ausprobieren, ob das eine Option ist und ob das funktioniert. Aber dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit bei Patienten, die eigentlich gut eingestellt sind, dass man eben das Blut sich zu Hause abnimmt, sodass der Rheumatologe eben auch sieht, ah, okay, es ist noch alles in Ordnung, man dann eine Videosprechstunde anbietet und vielleicht gleich das E-Rezept rüberschickt und vielleicht dann eben nur noch 2-mal pro Jahr zum Rheumatologen, der in der größeren Stadt ist, kommen muss. Ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir es schaffen werden, alle Rheumatologen jetzt irgendwie weiterhin aufs Land zu bringen, was vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, denn da gibt es auch viel weniger Patienten, die trotzdem noch weiter Anreisewege haben, sondern wahrscheinlich wird man es bündeln müssen in den großen Zentren und eher versuchen, dass man eben bestimmte Angebote schafft, da wo es passt, dass man eben diese weiten Wege möglichst nicht mehr ganz so häufig auf sich nehmen muss.
Genau, und ein anderer Fokus wird sicherlich auch die Delegation bleiben. Da hat sich ja schon viel getan. Die rheumatologische Fachassistenz ist inzwischen eine sehr starke Gruppe und in sehr vielen Praxen vertreten und kann auch schon einiges an Versorgung mit abnehmen. Und ich denke, das wird auch noch in Zukunft noch ein Modell sein, was noch mehr kommen wird und sich durchsetzen wird.
Ja, total spannend. Auch wir haben ja schon über medizinische Versorgungszentren gesprochen. Wie gestaltet sich das Integrieren von diesen ambulanten Spezialversorgungszentren, also diese ASVs? Welche Vor- und Nachteile birgt das Ganze?
Also es macht die Vernetzung einfach nochmal enger. Also man hat ja vorher schon mit sehr vielen Praxen gearbeitet, aber ich finde, in Hannover funktioniert es zum Beispiel tatsächlich sehr gut, dass die Patienten, die in der ASV eingeschlossen sind, auch zeitnah bei fachärztlichen niedergelassenen Kollegen ihre Termine bekommen. Also das gilt sowohl für meinetwegen MRT-Untersuchungen bei den Radiologen als auch für eine dermatologische Einschätzung, die wir doch öfter mal brauchen. Das funktioniert sehr gut und von daher war das ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Alleine ja auch, dass die Fallzahllimitation jetzt weg ist. Also dadurch ist ja auch der Versorgung nochmal wirklich ein Riesenschritt geholfen worden. Also es werden jetzt, glaube ich, schon deutlich mehr Patientinnen nochmal mitversorgt.
Und es hat noch einen Vorteil in der ASV. Patienten kommen jetzt an Praxen, die sich auch mit Rheuma auskennen und nicht erstmal gefragt wird, oh, was ist das denn, wenn man zum Beispiel zum Lungenfacharzt geht oder zum Pneumologen, dass dann eben nicht gefragt wird, oh, Sie haben Rheuma, aha. Oder auch zum Augenarzt, der nicht sagt, Hydroxy, was war das nochmal? Sondern eben zu Kollegen, die einfach häufiger Rheuma-Patienten sehen und auch keine Berührungsängste haben und auch nicht sagen, ach nee, mit einem Biologikum, da behandle ich sie sicherheitshalber nicht. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass man einfach auch Fachrichtungen hat, die einfach gewohnt sind, Rheuma-Patienten zu sehen. Und ich meine, je häufiger man es macht, desto besser kann man das. Das ist ja immer so. Und dann ist man fast in dem Bereich, was man sonst eben nur in Kliniken organisieren kann, dass eben die Abteilungen einfach enger zusammenarbeiten und es sind dann immer wieder die gleichen Kollegen, die man kennt, die einen auch kennen und man muss eben auch nicht mehr so viel dazu sagen, weil es einfach immer ja wieder ähnliche Fragestellungen sind, die kommen.
Ja, da habt ihr vollkommen recht. Das bietet viele Vorteile und unser Motto kann man da, glaube ich, nochmal aufnehmen vom Podcast Happy Patient, Happy Rheumatologe, weil sowohl der Patient besser versorgt ist, als auch direkter Austausch mit den Kollegen erfolgen kann. Ihr habt ja schon für euch selbst so ein Konstrukt aufgebaut, an dem sich ja viele Menschen orientieren. Also für mich seid ihr da absolute Vorreiterin. Sicherlich gibt's da auch Verbesserungsaspekte. So in eurer Idealvorstellung, wie würde denn die Zusammenarbeit oder diese Verknüpfung von Klinik und Niederlassung aussehen, wenn ihr euch das perfekte Setting aussuchen könntet? Oder seid ihr schon im perfekten Setting?
Ich glaube, wir sind schon sehr zufrieden, muss ich gestehen. Also ich wüsste gar nicht, was passieren sollte, dass man diese ja doch sehr vorteilhafte Stelle, die wir so für uns geschaffen haben, ja ändern oder aufgeben würde. Denn es ist tatsächlich so, dass wir viele Vorteile aus jeweils Klinik und Praxis miteinander vereinen können. Ich überlege gerade, vermisst du was, Alexandra?
Nein, ich finde es eigentlich schon ziemlich gut. Ich glaube, dass es einfach noch ungewöhnlich ist und dass einen andere nicht fragen, oh, geht das denn überhaupt? Dass man eigentlich denkt so, ja, natürlich, wir haben die Vorteile aus beiden Welten und das ist ein tolles Modell. Und ich glaube, das ist auch ein tolles, zukunftsfähiges Modell, denn sonst ist es ja häufig so, dass dann in Kliniken selbst ein Assistenzarzt sagt so, der Niedergelassene hat gesagt, wo man so denkt, so, ja, der war vorher übrigens auch mal Oberarzt und hat ungefähr 20 Jahre mehr Erfahrung als du. Aber diese Kommunikation, auch dass man irgendwie denkt, ah, die da drüben oder die im Krankenhaus, das ist ja überhaupt nicht so. Dann merkt man plötzlich, ah, nee, es ist einfach ganz normal. Und ich glaube, das ist das, was schon auf Dauer wichtig sein wird, dass man eben merkt, ah, nee, beides ist ganz normal. Niederlassung ist ganz normal. Und Klinik ist ganz normal und diese Sektoren und die Trennung, das ist ja komplett künstlich geschaffen. Die gibt's ja eigentlich gar nicht und Patienten sind ja auch in beiden Systemen und gut aufgehoben und so kann man eben viel leichter dazwischen wechseln und das ist ja eigentlich das, wo die Zukunft hingehen sollte und da eben zu sagen, das sollte die Normalität sein und nicht der Ausnahmefall. Und nur in einem zu arbeiten, könnte fast die Ausnahme sein. Sondern diese Kombination ist wunderbar und man kann das Beste aus allen Welten mitnehmen.
Eigentlich wollte ich euch jetzt, weil wir langsam zum Ende kommen, fragen, was ihr als Fazit Interessierten auf den Weg geben wollen würdet. Aber Alexander, du hattest es gerade wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst. Diana, hast du vielleicht noch was du hinzufügen möchtest als Ratschlag für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich auf den Weg Niederlassung Klinik begeben möchten?
Es lohnt sich in jedem Fall, sich mehrere Konzepte und mehrere Arbeitsmodelle anzuschauen, bevor man sich endgültig entscheidet. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, dass man sich tatsächlich die Zeit nimmt, sich verschiedene Sachen anzuschauen und durchaus auch verschiedene Praxen. Denn erst dann lernt man, wie unterschiedliche Praxen arbeiten. Also es gibt große Praxen, die wirklich sehr, sehr viel machen. Also in Osnabrück zum Beispiel, die nehmen am ILD-Board teil. Also nur, da gibt es keine Rheumatologie in der Klinik in der Nähe. Das heißt, die machen in Anführungsstrichen wirklich alles. Es gibt sicherlich auch kleinere Praxen, die sich so ihren eigenen Weg suchen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen, bevor man den Schritt geht und sich mehreres einfach mal anzuschauen.
Und ich glaube, dass ihr da ja auch sehr gute Ansprechpartnerinnen seid. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die beiden Damen. Die haben da wirklich sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ich war auch schon in den Genuss gekommen, mir das vor Ort anschauen zu dürfen. Also der Austausch ist da. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Es hat mich ganz arg gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch private Einblicke in eure Konzepte zu geben. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war's wieder von Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Schalten Sie wieder ein zur nächsten Folge. Auch bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.